Ja, vor 4 Jahren war ich in meiner Heimatgemeinde in der Schweiz. Also ich komme aus der Schweiz und war dort mal wieder zu Besuch im Gottesdienst, beziehungsweise nicht in der Haus selber, sondern war dieser Gottesdienst in einer Scheune auf einem Bauernhof eines Bauern aus unserer Gemeinde. Und aber es war kein Erntedankgottesdienst, aber eben dadurch, dass meine Heimatgemeinde eher auf dem Land ist und da auch einige Bauern auch in der Gemeinde gibt, ist da die Verbundenheit zur Landwirtschaft groß. Und ich finde es da auch schon enorm, wenn man sieht, was es gerade heutzutage bedeutet, einen Bauernhof zu betreiben. Es gibt ja auch viele Kleinbauern, die es schon aufgeben mussten, weil es nicht mehr rentabel ist. Und doch feiern wir heute Erntedankgottesdienst, wo wir uns auch ein Stück weit darüber Gedanken machen, über die Landwirtschaft, besonders eben aufgrund der aktuellen Erntezeit. Und gleichzeitig, hat Kerstin schon erwähnt, geht es auch weiter in unserer Predigtreihe Toledot, Gott schreibt Geschichte. Und da haben wir letzte Woche Ismael gesehen, den erstgeborenen Sohn von Abraham. Wir haben gesehen, wie Gott bei ihm war, in seinen Nöten ihn gesehen hat, ihn doch gesegnet hat, obwohl er eigentlich nicht die Segenslinie war, über ihn nicht die Segenslinie weiterging. Und so kommen wir heute aber weiter zu seinem jüngeren Bruder, der eben diese Segenslinie vertritt. Und so heißt es direkt nach diesem kurzen Abschnitt zu Ismael: Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohns Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Wer bei dieser Predigt war, ja schon öfters dabei war, der sieht, dass diese Formulierung hier am Anfang, dies ist die Geschichte, immer wieder vorkommt. Und so wird nun dieser Teil eingeleitet. Wie gesagt, davor haben wir einen kurzen Teil zu Ismael, das sind nur 7 Verse. Und nun kommt ein langer Abschnitt mit gut 10 Kapiteln, der eben genauso eingeleitet wird. Aber in diesem Teil geht es eben nicht nur um Isaak, sondern auch um seine Söhne oder vor allem um seine Söhne, vor allem um seinen Sohn Jakob. Also man könnte diese Formulierung auch anders verstehen, dies ist die Geschichte Isaaks, nachher kommt gar nicht so viel Geschichte von Isaak, sondern man könnte auch übersetzen, das ist das, was aus Isaak geworden ist. Das heißt, das, was in Isaaks Leben geschehen ist, aber auch was mit seinem Nachkommen geschehen ist. Also nur ein kleiner Teil ist über Isaak und schon bald geht es mehr um seine Nachkommen. Und so war es so, dass Isaak und seine Frau erst einmal keine Kinder bekommen konnten. Das kommt uns vielleicht bekannt vor, das kennen wir von Abraham und Sarah, die hatten eine ähnliche Situation. Auf jeden Fall konnten sie keine Kinder bekommen. Wer weiß denn überhaupt, wie die Frau von Isaak heißt? Da kam es schon. Rebekka, genau, Rebekka. Auf jeden Fall bekamen sie keine Kinder. Und da betete Isaak zu Gott und bat ihn, dass sie doch Kinder bekommen. Und es heißt dann auch, Gott erhörte dieses Gebet. Rebekka wurde schwanger und zwar direkt mit Zwillingen. Doch, das klingt jetzt schon mal sehr positiv, aber das war anscheinend gar nicht so einfach, denn diese Zwillinge, diese Kinder, fingen bereits im Bauch an, miteinander zu streiten. Das kann man sich jetzt so schwer vorstellen, aber scheinbar waren die ganz wild im Bauch, haben sich gegenseitig gestoßen. Und das musste wohl für Rebekka auch sehr schmerzhaft sein, sehr unangenehm, sehr anstrengend. Und man weiß nicht, ob es vielleicht auch gefährlich für sie und ihre Kinder war. Auf jeden Fall war sie verzweifelt in dieser Situation. Endlich ist sie schwanger, aber das ist so anstrengend und so schwierig. Warum ist sie überhaupt schwanger, fragt sie, wenn es nun so schlimm ist. Und sie ging damit auch zu Gott und betete. Und dann heißt es weiter, und der Herr gab ihr die Antwort: Zwei Völker trägst du jetzt in deinem Leib, in deinem Schoß beginnen sie zu streiten. Das eine wird das andere unterwerfen, der Erstgeborene wird dem Zweiten dienen. Also Gott sagt hier bereits die Zukunft von diesen Kindern voraus, noch bevor sie geboren waren, was aus ihnen werden wird. Zwei Völker sollen aus ihnen entstehen, was später, wie wir sehen, tatsächlich geschieht. Wer weiß denn, welche zwei Völker daraus entstehen, aus diesen beiden Söhnen? Hat da jemand eine Idee? Also eins kriegen wir wahrscheinlich hin. Das eine Volk ist Israel und das andere Volk Edom, habe ich gehört. Sehr gut, Edom. Genau, aus dem einen wird später das Volk Edom. Und die Edomiter kommen auch in der Bibel immer wieder vor und waren die Nachbarn von den Israeliten. Aus dem Erstgeborenen wurde also dieses Volk Edom und aus dem Zweiten Israel. Wenn wir uns an letzte Woche erinnern, dann sehen wir da wieder eine Parallele. Letzte Woche ging es auch um Ismael, den Erstgeborenen, und Isaak, den Zweitgeborenen, wo wieder aus dem Zweitgeborenen Gottes Volk werden soll. Und da kann man natürlich jetzt auch noch sagen, das ist ein wenig eine andere Situation, denn bei Ismael und Isaak war es so, dass diese ja nicht von der gleichen Mutter waren. Ismael war eigentlich gar nicht der Sohn von Sarah, sondern von ihrer Magd. Und erst Isaak war wirklich von Sarah selbst gekommen. Aber hier ist die Situation eben anders, weil es sind ja Zwillinge, es kommen beide wirklich von Rebekka und einer ist nur ganz kurz vor dem anderen gekommen. Wer die Geschichte kennt, weiß, der Zweite hält dann sogar noch den Fuß vom Ersten und kommt direkt danach, wird damit rausgezogen sozusagen. Also das ist nochmal eine andere Situation, aber doch galt auch in der Situation, dass, was in der Kultur damals völlig klar war, der Erstgeborene steht über dem Zweitgeborenen. So war es auch später im Volk Israel so, dass der Erstgeborene einen doppelten Anteil am Erbe bekommen hat. Also doppelt so viel wie der Zweite oder wie die anderen Söhne sozusagen. Und weiter galt auch allgemein, unabhängig von Mensch, Tier oder auch Pflanzen, das Erste gehört Gott. Beziehungsweise das Erste wurde stellvertretend für das gesamte Gott gegeben. So hat man zum Beispiel bei der Ernte eben einen Teil, den Zehnten, Gott gegeben. Den ersten Zehntel der Ernte, der gehörte Gott. Und bei den Tieren hat das bedeutet, dass das erstgeborene Tier geopfert wurde. Das heißt übrigens nicht zwingend, dass das ganze Tier verbrannt wurde, so stellen wir uns das vielleicht manchmal vor, sondern nur ein kleiner Teil wurde verbrannt und der größte Teil des Tiers hat man dann im Tempel, hat man dann gegessen. Und dann beim erstgeborenen Menschen, da kam eben nach dem doppelten Erbteil noch dazu, dass er der Hauptsegensträger der Familie war. Das war eigentlich auch, könnte man sagen, ähnlich bei uns, teilweise, dass der älteste Sohn den Hof übernommen hat oder so, dass es so weiterging. Und damals war das noch extremer. Und wenn man sich das überlegt, wäre es eigentlich doch ganz normal, dass Gott sich den Erstgeborenen wählt. Aber nein, er wählt sich hier den Zweitgeborenen. Der Erstgeborene, wie wir hier lesen, soll dem Zweiten dienen, anstatt umgekehrt. Und interessanterweise kommt es eben auch geschichtlich zu einer Übergabe von diesem Erstgeburtsrecht. Und zwar lesen wir ein paar Verse weiter. Als Esau, das ist eben der Erstgeborene, einmal erschöpft nach Hause kam, hatte Jakob, der Zweitgeborene, gerade Linsen gekocht. Gib mir schnell etwas von dem roten Zeug da. Dem roten, rief Esau. Ich bin ganz erschöpft. Daher bekam Esau den Beinamen Edom. Hier sehen wir nun diesen Namen Edom, wo eben dieses Volk dann später von Esau abstammt. Und hier wird das für selbstverständlich genommen, dass das mit dem vorherigen irgendwas zu tun hat, dieser Name. Und das hat damit zu tun, dass das gleiche Wort vorher schon mal ein bisschen anders vorkommt. Nämlich sehen wir hier das rote Zeug, das kommt zweimal vor, das Wort rot. Und rot im Hebräischen heißt Adom und davon abgeleitet ist eben Edom. Also Adom bedeutet rot und Esau wurde dann wegen dieser Geschichte eben auch Edom genannt, wovon dann ein ganzes Volk abstammt und seinen Namen hat. Also scheint diese Geschichte ziemlich wichtig zu sein, sodass dadurch sogar ein ganzes Volk seinen Namen bekommen hat. Und so geht es weiter, als Jakob sagte, nur wenn du mir vorher dein Erstgeburtsrecht abtrittst. Ich sterbe vor Hunger, erwiderte Esau. Was nützt mir da mein Erstgeburtsrecht? Das musst du mir zuvor schwören, sagte Jakob. Esau schwor es ihm und verkaufte so sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder. Dann gab ihm Jakob eine Schüssel gekochte Linsen und ein Stück Brot. Als Esau gegessen und getrunken hatte, stand er auf und ging weg. Sein Erstgeburtsrecht war ihm ganz gleichgültig. Ich sterbe vor Hunger, was bringt mir das Erstgeburtsrecht? Und natürlich war es so, dass Esau nicht kurz vor dem Sterben war, so wie die wenigsten, wenn sie diesen Satz sagen. Doch ihm war einfach dieses Erstgeburtsrecht egal. Esau gibt dieses ab und den damit verbundenen Segen Gottes, und zwar einfach so an Jakob, er sah einfach den Wert darin nicht. Und auf der anderen Seite sehen wir in dieser Geschichte eben auch Jakob, wie er damit umgeht, der diese Situation ausnützt und so zu diesem Erstgeburtsrecht kommt. Und auch wenn man natürlich Jakobs Handeln als ehrlos betrachten kann, sieht man doch, wie ihm eben dieses Erstgeburtsrecht wichtig war, so wichtig, dass er es gerade auf diese Weise versucht zu holen und auch tut. Und spannend ist, dass er auch weiterhin so handelt. Denn als nächstes will jetzt der Vater Isaak den Erstgeborenen segnen. Denn für ihn ist Esau immer noch der Erstgeborene, der den Segen, den Erstgeburtssegen bekommen soll. Und Jakob ist eben, Isaak ist eben schon alt, liegt im Sterben, ist blind, kann nichts mehr sehen. Und da täuscht Jakob seinen blind gewordenen Vater und gibt sich als Esau aus. Und so heißt es, dass Jakob trat heran und küsste ihn. Als sein Vater Isaak roch den Duft seiner Kleider, da sprach er das Segenswort. Mein Sohn, du duftest kräftig wie die Flur, wenn sie der Herr mit seinem Regen tränkt. Gott gebe dir den Tau vom Himmel und mache deine Felder fruchtbar, damit sie Korn und Wein in Fülle tragen. Nationen sollen sich vor dir verneigen und Völker sollen deine Diener werden. Du wirst der Herrscher deiner Brüder sein. Sie müssen sich in Ehrfurcht vor dir beugen. Wer dich verflucht, den soll das Unglück treffen. Doch wer dir wohl will, soll gesegnet werden. Ja, so viel Gutes sehen wir in diesen Versen, was Isaak hier über seinen Sohn ausspricht, was er für Jakob bereit hat, obwohl er eigentlich meint, es ist Esau. Und ohne jetzt auf jede Aussage hier einzugehen, sehen wir direkt, ja, Isaak hat Jakob reichlich gesegnet. Und wir sehen, er gibt seinen ganzen Segen, alles Gute, was er hat, gibt er ihm weiter. Das, was er selber von seinem Vater empfangen hat, von Abraham, gibt er weiter an Jakob. Und spannend dabei ist, wie es weitergeht, dass es so scheint, als hätte Isaak nun gar keinen Segen mehr übrig. Alles hat er Jakob gegeben in diesem Ausspruch, in diesem Segen. Und so hat er für Esau, als dieser später kommt und eben diesen Segen haben möchte, nur noch eine Art Antisegen übrig. Das kann man wirklich so sagen. Das klingt gar nicht positiv, denn Isaak sagt zu Esau, dass er eben diesen ganzen Segen schon Jakob gegeben hat und nun nichts mehr zu geben hat, außer Folgendes. Da sagt der Isaak, weit weg von guten Feldern wirst du wohnen. Kein Tau vom Himmel wird dein Land befeuchten. Ernähren musst du dich mit deinem Schwert. Du wirst der Sklave deines Bruders sein. Doch eines Tages stehst du auf und wehrst dich und wirfst sein Joch von deinen Schultern ab. Ja, das klingt jetzt gar nicht so nach Segen. Also ich habe mir da schon überlegt, als ich das gelesen habe, das wird ja auch als Segen bezeichnet. Ich könnte ja am Ende des Gottesdienstes euch mit diesem Segen segnen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Wahrscheinlich findet ihr das keine gute Idee. Ja, spannend. Für Esau war der Segen irgendwie auch selbstverständlich. So wie wir vielleicht auch nicht nachvollziehen können, warum Isaak so etwas Negatives sagt und nicht auch ihn noch was Positives hat. Ja, für Esau war es so selbstverständlich, dass ihm das Erstgeburtsrecht erstmal völlig egal war, aber er nun damit rechnete, doch diesen Segen zu bekommen. Und ich glaube, wenn wir uns das genau überlegen, dann hat das sehr viel mit uns zu tun. Denn es kann uns doch sehr ähnlich gehen, dass wir das, was wir haben, erst dann schätzen, wenn wir es nicht mehr haben. Sachen sind für uns manchmal selbstverständlich. Wir sehen dahinter vielleicht nicht einmal Gott, obwohl doch aller Segen und alles Gute von ihm kommt. Und gerade heute, wo wir Erntedank feiern, ist das doch ein sehr passender Gedanke. Ja, es geht weiter in der Geschichte. Esau ist daraufhin so wütend auf Jakob, den er ihn so betrogen hat, dass er seinen eigenen Bruder umbringen möchte. Und so flüchtet Jakob vor Esau. Er geht ganz alleine weg zu seinem Onkel Laban. Und da geschieht so einiges. Er arbeitet für seinen Onkel, für Laban, und bekommt ungewollt, muss man sagen, die beiden Töchter von Laban als Frauen. Eigentlich wollte er nur Rahel, die jüngere Tochter, aber Laban betrügt ihn, sodass er schlussendlich Lea und Rahel hat. Und wir lesen weiter, dass diese miteinander streiten, um ihren Ehemann streiten und sogar noch ihre Mägde mit ins Spiel bringen, sodass Jakob schlussendlich 4 Frauen hat. Und obwohl in dieser Geschichte nicht explizit gesagt wird, dass dies nicht gut ist, wird es doch sehr deutlich, dass es eben nicht gut ist, wenn ein Mann mehrere Frauen hat. Das wird sehr deutlich klar in dieser Geschichte, wenn wir sehen, wie diese Schwester kämpfen, um Jakobs Anerkennung kämpfen, sich streiten und sogar noch andere mit hineinziehen. Man sieht hier in dieser Geschichte 2 Frauen, die wie Jakob mit dieser Konstellation unglücklich sind. Und dennoch ist es weiter spannend zu sehen, wie Gott selbst in dieser Situation und gerade dadurch erstaunlichen Segen schenkt. Jakob bekommt insgesamt 12 Söhne und in diesem Land noch mehr. Ja, bei Laban wird Jakob reich an Kamelen, Vieh und weiterem. Und so kommt es zu einem Moment, wo er so viel hat, dass es auch mit seinem Schwiegervater schwierig wird und er wieder zurück in seine Heimat kehrt. Er nimmt seine Frauen und seine Tiere und all seinen Besitz und macht sich auf den Weg. Aber da gab es doch noch ein Problem. Ein großes Problem, nämlich seinen Bruder Esau. Wenn er zurückgeht, dann wird er ihm ja begegnen und Esau wollte ihn doch umbringen. Deshalb ist er ja geflüchtet. Und nun geht er zurück zu diesem Bruder. Wie wird das nur werden? Und so heißt es weiter: Dann betete Jakob: Herr, du Gott meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaak, du hast zu mir gesagt, kehr in deine Heimat und zu deiner Familie zurück. Ich beschütze dich und lasse es dir gut gehen. Ich bin es nicht wert, dass du mir, deinem Diener, so viel Gutes getan und deine Zusage wahrgemacht hast. Ich besaß nur einen Wanderstock, als ich den Jordan überschritt. Und nun komme ich zurück mit 2 großen Karawanen. Rette mich doch jetzt vor meinem Bruder Esau. Ich habe solche Angst vor ihm. Er wird uns alle umbringen, auch die Frauen und Kinder. Du hast mir doch versprochen, ich beschütze dich, ich lasse es dir gut gehen. Deine Nachkommen sollen wie der Sand am Meer werden, den niemand zählen kann. Da kommt einiges vor. Wir sehen hier, als Jakob seinen Vater, seine Heimat verlässt, als er diesen Fluss, den Jordan, überquert, hat er nichts. Ein Wanderstock heißt es hier. Er geht in ein anderes Land völlig alleine. Doch nun ist er wieder an derselben Stelle auf dem Weg zurück mit einer großen Familie, viel Tier und mehr. Es ist doch manchmal spannend zurückzuschauen und mit jetzt zu vergleichen, wie es früher war, wie es jetzt war, was Gott alles auch geschenkt hat. So machen wir auch heute bei Erntedank. Ja, Erntedank feiern wir, um Gott für die Ernte zu danken, die er geschenkt hat. Und wenn man sich das mal überlegt und zurückschaut, wie die Äcker Anfang des Jahres ausgesehen haben, völlig leer waren sie. Man hat Samen gesät. Man durfte sehen, wie aus dem Nichts große Pflanzen und ihre Früchte wachsen. Ich finde, da kann man eigentlich nur staunen, wenn man das sieht, was in dieser kurzen Zeit auch geschehen ist. Und leider stehen wir heutzutage in der Gefahr, dieses Verständnis, diese Sicht zu verlieren. Einerseits arbeiten in unserer Gesellschaft verhältnismäßig wenig in der Landwirtschaft. So sehen wir das auch in der Gemeinde, dass auch hier wenige in der Landwirtschaft arbeiten. Und andererseits wird die Ernte oft auch als selbstverständlich angesehen, so wie eben für Esau dieser Erstgeburtssegen und dieses Erstgeburtsrecht, das er nicht wertgeschätzt hat. Ja, wir können in der Landwirtschaft sehr viel selbst machen. Wir haben Maschinen, Düngemittel, es gibt Pflanzenzucht, womit wir einiges steuern können. Und da kann doch das Gefühl aufkommen, dass wir als Menschen selbst für die Ernte verantwortlich sind. Und doch gibt es eben auch einiges, was wir nicht in der Hand haben. Zu Beginn habe ich erzählt, wie ich in meiner Heimatgemeinde auf dem Bauernhof von jemandem aus der Gemeinde war. Und damals hat mir diese Person auch erzählt, wie schlecht es ihm damals mit der damaligen Trockenheit ging. Die Wiesen gaben nichts mehr her für die Kühe und so mussten sie Futter dazu kaufen. Und auch in diesem Jahr im Sommer mag sich der eine oder andere an eine Trockenheit erinnern. Und so hat mir auch ein Bauer hier erzählt, dass sie hier im Allgäu noch Glück haben, dass es ihnen noch gut geht. Sie haben zwar auch gemerkt, dass es zu wenig regnet, aber immerhin war es nicht so schlimm wie in anderen Teilen Deutschlands. Und sie konnten noch gut damit umgehen. Also auch in der Landwirtschaft, da wird man sich der eigenen Abhängigkeit manchmal sehr schnell bewusst. Und so heißt es auch auf der Internetseite der Bundesregierung zur diesjährigen Ernte: ein regenreiches Frühjahr, ein trockener Sommerbeginn, ein regenreicher Juli, Extremwetter als Folgen der Klimakrisen machen unsere Ernten immer stärker zu einem Lotteriespiel, das sagt der Bundeslandwirtschaftsminister. Also diese Bemerkung ist schon interessant, denn dabei wird klar, ja, es ist ein Lotteriespiel, weil wir Menschen es am Schluss doch nicht selbst in der Hand haben, sondern eben Gott. Und so hat es eben auch Jakob gesehen, wo er sagt, ich bin es nicht wert, dass du mir so viel Gutes getan hast. Das hat er gesagt. Ja, das gilt für die Ernte, aber bei Jakob sehen wir eben auch, dass es noch für mehr gilt, für seine Familie, für seine Kinder, für sein Vieh und seinen Reichtum. Und auch da stehen wir in der Gefahr, zu meinen, wir haben es uns erarbeitet. So wie auch Jakob das denken könnte. Er hat doch durch sein Handeln dieses Erstgeburtsrecht ergaunert und auch den Erstgeburtssegen geholt. Dann hat er sich bei Laban abgemüht, abgeschuftet, hat seinen Reichtum erarbeitet. Aber nein, er sieht, dass all sein Tun nichts garantiert, sondern alles von Gott abhängig ist. Ja, wie sehen wir auf all das Gute, das wir im Leben haben? Heute angefangen bei der Ernte, aber dann auch, wenn es vielleicht um unseren Gehalt geht, den wir verdienen. Oder sei es die Wohnung, das Haus, in dem wir leben, sei es unsere Familie, unser Partner, unsere Kinder, die wir haben. ja, wir haben in dieser Geschichte bei Isaac und eben auch schon bei Abraham gesehen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es mit den Kindern so einfach klappt. Ich habe mir vorher auch noch überlegt, ich habe 4 Kinder, dieses Jahr ist das 4. Kind gekommen, und wenn ich mich so überlege, bei meinem ersten Kind, wie ich mich gefreut habe, wie das speziell war, ach, und es ein richtig schöner Moment war, Vater zu werden, das erste Kind, und wo ich schon gemerkt habe, wie ist es beim 4., da ist es schon vielleicht ein bisschen selbstverständlich, wo ich auch mich selber fragen muss, wie gehe ich damit um? Ja, oder wie sehen wir auch auf all das Gute, was wir vielleicht in der Gemeinde haben? Ja, sind diese Dinge für uns selbstverständlich? Haben wir das Gefühl, dass wir dies allein uns selbst zu verdanken haben? Oder sehen wir wie Jakob, dass unser Dank vielmehr Gott gelten sollte? Ich meine, am Sonntag im Gottesdienst ist das leicht gesagt, da wird es auch erwartet, dass man das hier vorne so erzählt. Und es ist auch leicht, uns das am Sonntag mal bewusst zu machen. Aber wie ist es vielleicht gerade im schwierigen Alltag, in einer schwierigen Situation, wie in der, welcher zum Beispiel jetzt auch Jakob hier war, der Angst hatte vor seinem Bruder, ihm zu begegnen, wird er mich umbringen? Doch als er eben zu Gott betet, fing er nicht einfach mit seiner jetzt schwierigen Situation an, sondern mit der Erinnerung an das Gute, was Gott ihm geschenkt hat. Und ich finde das eine bemerkenswerte Einstellung, die gewiss nicht einfach ist. Aber wie wäre es doch, wenn wir heute nicht nur für die Ernte und all das Tolle danken, was auf unserem tolle Erntedank auf unserer Erntedankbank, muss man sagen, ist ja kein Erntedanktisch, was da alles Tolles zusammengekommen ist. Was wäre, wenn wir nicht nur dafür danken, sondern heute auch ein Stück weit lernen, diese Haltung der Dankbarkeit für all das, was Gott uns gibt, in unseren Alltag hineinzunehmen und zu leben. Selbst ja in allem Schwierigen dürfen wir auf all das Gute, was uns Gott in der Vergangenheit bereits geschenkt hat, zurückschauen und ihm so auch mit Vertrauen die Sorgen und Nöte von heute hinlegen. Denn das, was für uns manchmal wie ein Lotteriespiel aussieht, das hat doch Gott in seiner Hand. Amen.